ARD.
Wir haben dafür auch sogenannte Schlagfallentunnel, wo man sozusagen den Ratten den richtigen Weg zeigt, dass sie auch zielgerecht und schnell und einfach getötet wird. Ja, also dass sie nicht eben mit dem Hinterleib gefangen wird und sich da eben noch quälend drin rumhängen muss. Das sollte man verhindern, das muss man verhindern, das ist Tierquälerei, das wollen wir nicht. Wir wollen einfach nur, dass die Ratte weg ist. Manchmal würde ich einer Ratte so ja gönnen, dass ich sie irgendwo hinbringen darf, dass sie da bleiben kann, weil sie eben doch vielleicht schon, ich will nicht sagen, mein freundlicher Feind geworden ist, aber weil man eben eine Beziehung aufgebaut hat, bis man sie dann eben wirklich gefangen hat. Und wir gehen als Schädlingsbekämpfer damit auch sehr respektvoll um.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
Die Welt der Ratten begleitet uns Menschen seit jeher. Und die Ratten haben einen schlechten Ruf. Die meisten Menschen sind entweder angeekelt oder haben sogar Angst vor ihnen. Die Ratten in der Stadt. Das ist jetzt unser Thema. Ich bin Axel Dorloff. Herzlich willkommen zu den Wissenswerten im RBB24 Inforadio. Bei uns ist heute Mario Heising zu Gast. Er ist Kammerjäger, Experte in der Bekämpfung von Ratten und im Deutschen Schädlingsbekämpferverband, erster Vorsitzender des Landesverbandes Berlin-Brandenburg. Hallo, Herr Heising.
Hallo, Herr Dorloff.
Ekeln Sie sich eigentlich vor Ratten oder welches Verhältnis pflegen Sie zu den Tieren?
Nein, ich ekel mich nicht vor Ratten. Ich habe aber auch kein Verhältnis, dass ich sie nun unbedingt möge, aber ich schätze die Tiere auch, weil es eben auch Lebewesen sind, die eben irgendwie auf unsere Erde gehören und eben auch ihr Recht haben, hier zu leben. Allerdings in einer Großstadt wie Berlin ist das schon ein bisschen schwieriger, dem dann auch ein Recht zuzusprechen, aber das ist bedingt. Ratten sind Kulturfolger, also leben sie auch mit uns Menschen.
Da kommen wir später noch drauf, die Ratten in Berlin und welches Recht haben sie hier zu leben. Jetzt erstmal, wenn es um die Zahl von Ratten in Großstädten geht, dann liest man oft, Ratten seien so zahlreich wie die Einwohner einer Stadt. Es gibt Wissenschaftler, die halten das für eine Legende. Wissen wir genaueres über die Zahl der Ratten zum Beispiel in Berlin?
Nein, also eine Erhebung diesbezüglich hat noch keiner gemacht. Was wir aber machen oder gemacht haben in der Vergangenheit, ist, dass wir versucht haben im Verband mit den Kollegen, zu zählen, wie viel Bekämpfung in etwa durchgeführt werden. Die Zahlen erhebt der Senat in Berlin auch. Die Senatsverwaltung für Gesundheit versucht das auch, diese Zahlen von Bekämpfung zu ermitteln. In Berlin gibt es ja auch diese Meldepflicht für Ratten, womit man eigentlich einen Schritt vorankommen würde. Aber jetzt zu sagen, Einwohner, Einzahl, Anzahl, 1 gleich eine Ratte oder wie man ja auch in Meldungen liest, 10 Ratten pro Einwohner, das ist aus meiner Sicht ist das, ich will nicht sagen Legende, aber überhaupt nicht zutreffend. Denn was ich gerne in diesem Zusammenhang erwähne, ist, wie viele Menschen sehen wir am Tag und wie viele Ratten sehen wir am Tag. Ja, und wenn ich jetzt das Verhältnis 1:10 setze, selbst bei 1:1, selbst wir Schädlingsbekämpfer, wenn wir unterwegs sind und ja dorthin gerufen wären, wo die Ratten ja sind, um sie zu bekämpfen, sehen kaum Ratten. Ja, das ist eben auch so, wie wir, wenn wir abends wie ein Tourist durch Berlin läuft, des Nachts in Mitte am Hakischen Markt oder auf dem Kudamm, ja, dann sehen wir auch mal eine Ratte. Das bedingt heute mittlerweile mehr als wie vor 40, 50 Jahren, als die Kellertüren noch defekt waren und die Müllhaustüren defekt waren. Früher hatten die Ratten viel mehr Möglichkeiten, sich im Untergrund aufzuhalten. Heute sind die Häuser so dicht, in den Parkanlagen überall, haben wir eben heutzutage mehr Ratten, als wie wir eben vor 40, 50 Jahren dort hatten.
Werden denn die Einsätze der Schädlingsbekämpfer hochgerechnet, dass man das anhand in dieser Zahl irgendwie sagen könnte, wie viele Tiere wir vielleicht haben?
Genau. Wir haben versucht, irgendwie an einen Wert uns zu orientieren und haben auch die Anzahl der Schädlingsbekämpfer mitgenommen in dieser Erhebung, sodass wir immer also nicht nur die Betriebe gezählt haben, sondern wie viele Leute sind im Einsatz und haben das dann verglichen und können eigentlich seit 2005 sagen, dass wir es schaffen in dieser Stadt nicht, dass die Zahlen dermaßen steigen. Ja, also wir halten ein Level, wo wir sagen, okay, das ist die Zahl X .
In New York gibt es seit kurzem die erste stadtweite Direktorin für Nagetierbekämpfung. Das Rattenproblem gilt dort derzeit als besonders ausgeprägt. So weit sind wir aber noch nicht in Berlin.
Nee, und New York ist da auch eine Stadt, ich habe jetzt nicht die Zahlen, aber stellen Sie sich vor, wie viel Menschen dort auf einem Quadratmeter wohnen. Und dort haben wir auf diesen engen Raum natürlich eine ganz andere Population von Schädlingen generell. Ja, also wir reden ja dort nicht nur mit der Rattenproblematik. Ich glaube, New York ist auch die einzige Stadt, die schon eine Verordnung hat zum Umgang mit gebrauchten Matratzen. damit die Bettwanzensituation da nicht weiter eskaliert. Ja, und du kannst in so einer großen Stadt mit
so viel. Für Sie als Schädlingsbekämpfer eigentlich ein spannender Ort hinzugucken, oder?
New York, ja, unbedingt, aber nicht nur als Schädlingsbekämpfer, sondern überhaupt ist es bestimmt eine schöne Stadt. Ob es gesund ist, nur im Schatten umherzulaufen, weiß ich nicht, aber ist interessant. Aber wir haben auch viele Erkenntnisse aus Amerika in Sachen Bekämpfung, ja, weil wo viele Ratten sind, gehen auch gewisse Technologien, setzen sich durch und können auch weitergegeben werden. Also zum Beispiel nur alleine die Schicht der Erdnussbutter, die wir hier teilweise auch als Köder nehmen, kenne ich oder habe ich für mich persönlich mitgenommen über einen Bericht eines New Yorker Schädlingsbekämpfers.
Ja, und die Erdnussbutter setzen Sie auch ein jetzt?
Ja, genau, schon viele Jahre und sehr erfolgreich. Also es funktioniert.
Was können Sie denn aus der Praxis sicher sagen? Was mögen Ratten gerne, was lieben sie? Und daraus folgend dann auch, wo leben die Ratten eigentlich in Berlin?
Die Ratten, der Top-Vorkommen der Tiere ist nicht so, wie man immer sagt, in der Kanalisation. Selbst die Berliner Wasserbetriebe bestätigen das, dass wir keine massiven Ansiedlungen in den Kanalisationssystemen haben. Aber die Ratten nutzen natürlich diese Kanalisation als, ich sag mal, Autobahn zwischen den Orten, wo sie wohnen und zwischen den Orten, wo sie was zu fressen finden. Ja. Oder um eben eine neue Ansiedlung für sich zu gestalten. In der Regel sind es dann irgendwelche Defekte, vielleicht nicht im öffentlichen Straßensystem, aber im Abwassersystem der Häuser. Viele Altbauten, die wir in dieser Stadt haben, sind um die 1900 gebaut worden. Um die 1900 ist auch die Kanalisation, also unser Abwassersystem, unten gebaut worden. Und ja, in den 80er Jahren hat man mit vielen Sanierungen angefangen. Man hat viele beschädigt, ja, durch Trockenlegung an den Bauten, an den Fassaden. Man hat neue Strangsysteme auf die alten Gussrohre gesetzt, was sich nicht vertragen hat, wo die Verbindungen teilweise kaputt gegangen sind. Und das nutzen die Ratten heute als Austritt aus ihrer Autobahn, sozusagen als Abfahrt, nehmen dann das Erdreich auf sich, wo sie dann trockenen Fußes auch leben können, in diese, ich sag mal, Erdhöhlen. Und je nachdem, wie groß die Rattenpopulation eben vor Ort ist, wird eben diese Erdhöhle immer höher. Ja, und irgendwann sehen sie eben auch das Sonnenlicht oder vielleicht so, ja, ein tolles Kaufhaus in Form eines Müllhauses, was ihre Zukunft heißt, wo dann natürlich die Ansiedlung permanent weitergehen wird. Ja, wir haben das Fressen, wir haben die Wohnmöglichkeiten und wir haben den Verkehr. Also warum Ratte anders als wie der Mensch? Ja, das sind genau dieselben Bedingungen, die wir brauchen. Hast du was zu fressen, zu trinken? Hast du ein trocknet Dach, ist alles ideal, kann ich hier meine Ansiedlung gestalten. Habe ich noch einen Fluss als Mensch, dass ich Transportwege habe, schon entsteht eine Stadt. Und genau dasselbe passiert doch bei den Ratten. Mhm. Wenn die ganzen Umweltbedingungen stimmen, dann erfolgt eben auch die Ansiedlung. Ja, und so eine Großstadt bietet davon in allen Formen überall und genug.
Mhm. Wenn wir jetzt mal in den Alltag Ihrer täglichen Arbeit gehen, Ihrer Arbeit, wenn ich Sie jetzt rufe mit dem Verdacht, in meinem Keller seien Ratten, wie stellen Sie dann fest, ob wirklich Ratten da sind? Was machen Sie da?
Okay, als erstes kommt natürlich erstmal das Befallsgespräch. Also wir versuchen rauszukriegen, welche Hinweise der Mieter oder der Bürger oder der Eigentümer hat, woran er das abzählt. Und dann gehen wir eben in diese Bereiche, wo wir typische Verstecke erwarten und kennen. Wir suchen nicht unbedingt die Ratte, aber die Ratte hinterlässt doch viele Spuren. Und wir suchen eben die Trittsiegel, also die Fußabtritte von den Tieren. Meistens da, wo sich Ratten in Ruhe aufhalten können, sind wir Menschen relativ wenig. Wir haben immer Staub irgendwo, auch in unserer Wohnung, in unserem Haus, unter den Schränken und Ähnlichem. Und dort bewegt sich ja in der Regel auch der Schadnager, ob Ratte oder Maus. Das suchen wir. Wir suchen natürlich Kötel. Und wir suchen aber auch Wechselspuren. Ratten haben ein relativ fettiges Fell, wenn ich es mal so beschreiben kann.
Was sind Wechselspuren?
Wechselspuren will ich erklären. Wie auch am Hundefell, ja, hat man eine gewisse Fettschicht. Ja, das ist bei den Ratten bedingt, immer durch die Dreckwege, die sie machen, aber auch zum Schutze. Und wenn Ratten orientieren sich ja nicht so sehr durch ihre Augen, sie gucken auch sehr schlecht, aber sie orientieren sich mit ihren Tasthaaren, die sie vorne an der Schnauze haben. Also sie bleiben in der Nähe von Wänden. Ja, und wenn es dann rechts oder links geht, dann kommt man eben auch mal an die Ecke. Und die Ecke, da hat man meistens Wechselspuren. Oder Türschwellen, die sind. Ja, wenn eine Ratte dort mehrmals drüber hinweg geht, ich will nicht sagen der dicke Bauch, aber der Bauch hängt dann eben doch zwischen den vier Pfoten und hinterlässt dann Spuren. Das sind eben Spuren, die wir suchen. Oder wenn man eben ein Rohr hat, wo die Ratte sich immer durchquetschen muss, oder ein Rohrdurchbruch, der enger ist. Sie werden an dieser Stelle immer eine saubere, blanke Stelle finden. Ja, wo kein Staub ist, wo keine Spinnenweben liegen und. Das sind eben Altbereiche, die eben ein Schädlingsbekämpfer gut erkennt, wo er dann sagt, hier ist Bewegung.
Und welche Rolle spielt der Geruch? Also kommen Sie auch irgendwo rein und sagen und riechen und sagen, natürlich sind das Ratten, da brauche ich gar keine Spuren mehr suchen?
Ja, genau, auch das kommt vor. Allerdings ist das nicht der Fall, wenn nur eine Ratte im Raum ist oder im Objekt ist, da hat man diesen Geruch noch nicht. Aber ansonsten gibt es eben den rattentypischen Geruch. Schädlingsbekämpfer kennen den, manche Bürger kennen den auch schon, weil sie es vielleicht irgendwo mal kennengelernt haben. Aber auch anhand dessen kann man sofort sagen, also das gibt Häuser, da gehe ich dran vorbei. Wir waren den Tag in einem Objekt, da gab es Reinigungsmaschinen. Wir sind an die Reinigungsmaschinen lang gegangen und an der einen sind wir alle stehen geblieben, weil wir sofort gerochen haben, diese Reinigungsmaschine ist besetzt, allerdings durch eine Ratte. Ja, und das sind Gerüche, ja, die nimmt man auch wahr, aber da muss die Ratte dann schon ständig sein, über einen längeren Zeitraum, dass der Geruch da ist. Oder eben, es sind ganz, ganz viele.
Dann angenommen, die Ratten sind da. Sie finden eindeutige Spuren. Wie gehen Sie dann vor? Wie machen Sie Jagd auf Ratten? Die Erdnussbutter haben Sie schon genannt, aber das ist ja wahrscheinlich nicht das einzige Mittel.
Also wir jagen keine Ratten.
Sie fangen die.
Ja, wir wollen die einfach bekämpfen. Wir wollen, dass sie den Menschen keinen Schaden zubringt und haben da eben Hilfsmittel, wie wir das tun. Jagen ist ja mehr nachstellen. Nachstellen wollen wir gar nicht. Wir wollen sie eben aus diesem Objekt weghaben. Ja, da haben wir unterschiedliche Mittel und das hängt doch immer von diesen Gegebenheiten ab, von den räumlichen Gegebenheiten, ob eine Gefahr durch den, wenn dann das Tier getötet ist und man diesen Kadaver nicht greifen kann oder nicht erreichen kann, dann ist es natürlich wichtig, dass man das dann nicht in einen Raum macht, der viele Hohlräume besitzt, an die wir nicht rankommen. Ja, wie heute zum Beispiel, was weiß ich, ein sanierter Wohnungsbau mit viel Rigips, also mit Ständerwerk. Das ist natürlich schwierig, wenn die Ratte ihren Rückzugsort dort hinter hat und man zum Beispiel mit Gift arbeitet. Ja, wir haben Rodentizide, sogenannte Blutgerinnungshemmer, die Ratten ja eben altersähnlich töten. Ja, also die Ratte merkt es gar nicht, sie verblutet innerlich. Man sagt, es wäre schmerzfrei oder ein relativ schmerzfreier Tod. Der tritt aber erst nach 1 bis 3 Tagen ein, je nach Menge, was die Ratte zu sich genommen hat. Also ist es ein unkontrolliertes Sterben an einem vielleicht nicht erreichbaren Ort. Ich will nicht sagen, der moderne Schädlingsbekämpfer, aber der Schädlingsbekämpfer von heute arbeitet sehr, sehr viel mit Pfeilen. Ja, wir arbeiten mit Schlagfallen, wir haben tolle Systeme mittlerweile, auch Telefon, auch Fangsysteme, also Schlagfallen, die uns eine E-Mail nach Hause schicken oder ins Büro schicken, dass wir was gefangen haben, dass wir eben schnellstmöglich hin können.
Und so eine Schlagfalle, da wird dann mit einem Schlag die Ratte getötet oder wie funktioniert die?
Ja. Die wird eigentlich in der Regel so postiert, wir haben dafür auch sogenannte Schlagfallentunnel, wo man sozusagen den Ratten den richtigen Weg zeigt, dass sie auch zielgerecht und schnell und einfach getötet wird. Ja, also dass sie nicht eben mit dem Hinterleib befangen wird und sich da eben noch quälend drin rumhängen muss. Das sollte man verhindern, das muss man verhindern, das ist Tierquälerei, das wollen wir nicht. Wir wollen einfach nur, dass die Ratte weg ist. Manchmal würde ich einer Ratte so ja gönnen, dass ich sie irgendwo hinbringen darf, dass sie da bleiben kann, weil sie eben doch vielleicht schon, ich will nicht sagen, mein freundlicher Feind geworden ist, aber weil man eben eine Beziehung aufgebaut hat, bis man sie dann eben wirklich gefangen hat und irgendwie vom Stärkeverhältnis sagen würde, okay, wir hatten beide dieselben Gedanken, aber zum Schluss hat nur einer gewonnen. Und wir gehen als Schädlingsbekämpfer damit auch sehr respektvoll um.
Ratten in der Stadt, das ist unser Thema in den Wissenswerten im RBB 24 Inforadio. Ich bin Axel Dorloff und zu Gast ist Mario Heising. Er ist Kammerjäger, Experte in der Bekämpfung von Ratten und dem Deutschen Schädlingsbekämpferverband, erster Vorsitzender des Landesverbandes Berlin-Brandenburg. Herr Heising, woran liegt das denn, für welches Mittel Sie sich entscheiden? Also ob das eine Schlagfalle ist oder ob das Giftköder sind, hängt das je von der Situation ab oder...
Genau. Wenn wir die Ratten zielgerichtet und schnellstmöglich weghaben wollen, dann arbeiten wir mit Schlagfallen. Das ist zwar sehr aufwendig und wird zum Schluss auch teurer, weil wir müssen sehr, sehr häufig kontrollieren, auch wenn wir eine Falle haben, die uns benachrichtigt, dass sie gefangen hat. gibt es aber die Situation, dass von heute zu morgen eben vielleicht nichts passiert ist an der Falle. Also man muss trotzdem dann täglich kontrollieren fahren, um die Fallen vielleicht anders zu positionieren. Vielleicht hängt die Falle auch, dass sie gar nicht schlagen kann. Vielleicht hat sich was dazwischen gestellt. Vielleicht hat die Ratte auch gar nicht mehr den Zugang, weil jemand die Tür zugemacht hat zu diesem Raum und die Ratte vielleicht raus ist. Ja, das sind alles Sachen, das muss man dann eben täglich kontrollieren. Ich sag mal zum Beispiel eine Kita. Hat eine Kita eine Ratte drin, ist die Kita zu. Das kann nicht sein. Kita und Ratte, die Gesundheitsgefahr ist viel zu groß, dass die Kinder eben mit den Urin, mit dem Kot in Berührung kommen und damit eben irgendwelche pathogenen Keime übernimmt. Also muss man sagen, okay, die Kita muss schnellstmöglich wieder betriebsbereit sein, die muss offen sein. Ich kann nicht mit Giftköder arbeiten. Immer A, dauert es länger, bis sie stirbt. B, wo stirbt sie dann? Vielleicht muss die Kita danach noch zubleiben, bis wir den Kadaver gefunden haben. Also muss ich mit Fallensystemen arbeiten. Es ist ein ganz normaler Mietshauskeller, der relativ dicht ist, wo ich keine Durchbrüche nach oben in den Wohnungen habe. Dann kommt natürlich Gift zum Einsatz. Das ist die ökonomischste Variante in dem Augenblick, die kostengünstigste und natürlich auch die schnellste. Weil im Keller kann ich davon ausgehen, dass es sich in der Regel nicht nur um eine Ratte handelt. Da habe ich eine höhere Population. Im Keller muss ich aber auch damit rechnen, dass Leute reingehen, auf die ich keinen Einfluss habe. Dass vielleicht Kinder reingehen, die sonst gar nicht reingehen, auch wenn der Warnzettel dran steht. Aber die sagen, ach, da stehen Fallen im Keller. Ui, da gehen wir doch mal gucken oder so. Und so eine Kinderhand nachher in so einer Schlagfalle, das kann auch sehr schmerzhaft sein. Also kann ich in solchen öffentlichen Bereichen, wo ich den Zutritt nicht eindeutig verhindern kann, gerade für Kleinkinder oder für andere Haustiere, Katzen, die umherströmen oder Hunde, die vielleicht immer 10 Meter vor Herrchen oder Frauchen umherrennen, die dann ja mit der Falle in Kontakt kommen können, da können wir natürlich nicht mit Fallen arbeiten. Also wie gesagt, die Umgebung ist für uns entscheidend und auch die Zielstellung. Wie schnell müssen wir? Haben wir das in irgendeiner Restauration? Kann ich da mit Gift arbeiten? Nein, kann ich nicht. Schwierig, weil wo verendet uns? Restaurationen haben viele Einbauten. Mhm. Ja, also muss ich mit Fallen arbeiten.
Wie umstritten ist eigentlich dieses Gift? Da gibt es ja durchaus Experten, die auch vor Umweltfolgen warnen.
Ja, natürlich. Es ist ja ein Gift. Es ist Chemie. Und Chemie in der Umwelt auszubringen, ist immer gefährlich. Man muss bloß mal überlegen, die Mengen. Wie viele Mengen bringen wir aus? Und wie viele Mengen bringen irgendwelche Chemiekonzerne jeden Tag aus, die über einen Schornstein oben? Ja, das sind zweierlei Dinge. Aber alles ist schlecht. Also muss man überlegen, wie man das Wenigste, was man vielleicht braucht, so wie es ja in der Medizin auch ist. Wir brauchen da auch manche Wirkstoffe, die ähnlich sind von unseren Wirkstoffen, aber um die Gesundheit des Menschen zu gewährleisten. Aber man muss eben auch überlegen, welche Mengen. Und da, denke ich, sollte man das Thema eher ansetzen. Rodentizide sind sie können sehr lange in der Umwelt verbleiben. Sie bauen sich schlecht ab. Also ist es ungünstig, dieses Produkt auszubringen. Dann besteht auch immer noch eine Gefahr für Nicht-Zieltiere. Ja, die zum Beispiel die Ratte verbeißen oder auf dem Feld die Feldmäuse fangen. Adler, Greifvögel, die unterwegs sind, für die besteht auch immer noch eine Gefahr. So, das sind natürlich ungünstige Faktoren. Aber, und da fehlt mir teilweise die Diskussion zu wenig in unserer Gesellschaft. Was ist mit der Mängelbeseitigung, die Ursachenbeseitigung? Das ist doch das A und O. Ich erwähnte vorhin, eine Ratte braucht natürlich Verstecke. Die siedelt sich nicht auf der freien Wiese an. Wo ist der Grünschnitt in dieser Stadt geblieben? Das wird immer schlechter. Von Jahr zu Jahr haben wir...
Das heißt, ungeschnittene Parkanlagen wären Risikofaktor. Genau. Müll, den man einfach umherschmeißt.
Papierkörbe, die erst am Morgen geleert werden und nicht mehr abends geleert werden. Die Ratten sind nachtaktiv. Die freuen sich also, dass das Kaufhaus noch voll ist. Ja, wenn sie des Nachtens rauskommen. Nehmen Sie mal den Alexanderplatz. Gehen Sie mal um 22 Uhr da spazieren. Ja, die Mülleimer sind voll. Ich meine zu wissen, dass die BSR auch daran arbeitet, dass gerade so eine Hotspots besser eben vielleicht noch abends betreut werden, aber überall wird das auch nicht gehen. Aber das sind doch die Faktoren um so eine Population. Wie oft haben wir Häuser, die wir im Laufe eines Jahres mehrmals bearbeiten müssen, obwohl wir eine Mängelanzeige rausgeschickt haben? Leute, dein Abwasserrohr da unten am Hausanschluss ist kaputt. Lass es doch reparieren. Nee, wir Schädlingsbekämpfer sind wahrscheinlich zu preisgünstig im Verhältnis zu der Reparatur des Abwassersystems. Ja, und dann kriegen wir eben den Auftrag dreimal.
Sie sind ja schon sehr lange Schädlingsbekämpfer. Sie sind ein sehr erfahrener Schädlingsbekämpfer. Gibt es eigentlich Fälle, die Ihnen besonders in Erinnerung sind, die besonders einzigartig waren, im Gedächtnis geblieben sind?
Natürlich. Auch dahingehend haben wir Geschichten, das passiert alle paar Jahre wieder. Wir sagen ja immer, du hast die absolute Superratte erwischt, die mit dir spielt. Eine Geschichte war, dass ein Mieter auch nicht wusste, ob er Ratten hat. Wir haben uns die Wohnung angeguckt, wir haben an den Türbereichen unten an den Türblenden gesehen, dass da jemand genagt hat, dass die Nagelspuren für eine Maus zu groß waren. Wir haben dann schon auf Ratte getippt. Er hat sich gewundert, warum, ich glaube, ein Korken von einer Grappaflasche, die er eigentlich weggeschmissen hatte, am nächsten Tag im Wohnzimmer auf dem Fußboden lag. Zum Schluss sind die Ratten aus seinem Fußboden gekommen. Junge Ratten, noch keine ausgewachsenen. Also, ich sag mal, jugendliche Ratten. Wir haben dann 6 Tiere bei ihm im Wohnzimmer weggefangen. Dann sagte er, er hört da immer noch was unter seinem Küchenblock. Und dann haben wir, glaube ich, noch mal 8 Wochen lang jeden Tag eine Ratte unter den Küchenblock gefilmt, mit allen Fallen, die wir erstmal hatten, versucht zu fangen mit unterschiedlichen Ködern. Zum Schluss haben wir sie an die Fallen gewöhnt, dass sie die mehr so als Sportgerät sieht. Wir haben den Fußbodenuntergrund anders gestaltet. Irgendwann hatten wir sie, aber das war schon so ein Phänomen. Und als wir dann noch die Ursache gesucht haben, mussten wir dann noch viel, viel mehr schmunzeln. Bloß weil ein Gewerbemieter im Erdgeschoss gesagt hat, in meinen Keller dürft ihr nicht rinnen, sind, glaube ich, 30 Meter Umleitung gelegt worden. Also keiner wusste, dass noch ein alter Abwasserstrang steht in dem Gebäude, obwohl das gesamte Gebäude saniert wurde.
Sind Sie eigentlich schon mal von einer Ratte gebissen worden bzw. angegriffen worden?
Nein, gar nicht. Ich kenne auch keinen Fall, den ich wirklich miterlebt habe oder wo ich sage, dass ein guter Kollege mir auch das so bestätigen kann, dass er gebissen oder angefallen wurde. Ich kenne Fälle, Situationen, wo Ratten über uns Schädlingsbekämpfer von oben nach unten abgestiegen sind, also uns sozusagen als Leiter benutzt haben. Ich kenne Fälle, wo Ratten mit einem Fotoapparat angeblitzt wurden, die dann vielleicht auf uns zurannten, aber auch an uns vorbeirannten. Also ich hatte nicht so den Eindruck des Angriffes, sondern eher den Eindruck, ich habe sie jetzt erschreckt und sie rennt weg.
Sie haben schon gesagt, Ratten gelten als schmutzig, sie übertragen angeblich Krankheiten. In New York haben Forscher Ratten gefunden, die sich mit SARS-CoV-2 infiziert hatten. In Deutschland fand man diese Hinweise bislang nicht, meines Wissens. Auch Sie haben Ratten schon mal zum Friedrich-Löffler-Institut geschickt, um sie wissenschaftlich untersuchen zu lassen. Was steckte dahinter?
Genau, diese Untersuchung läuft und welch ein Zufall. Wir waren genau letzte Woche Mittwoch im Friedrich-Löffler-Institut. Wir haben dort die ersten Ergebnisse bekommen, auch bei Berliner Ratten oder zumindest bei einer von 60 nachgewiesenen Proben ist SARS-CoV festgestellt worden. Wir haben sehr viele Hepatitis-Fälle, die nachgewiesen wurden, sogenannte Ratten-Hepatitis. Wir haben auch andere, unter anderem sind auch nachgewiesen worden, diese resistenten Keime.
Das heißt, Sie waren in dem Fall der Zulieferer, ja?
Genau, die Leute, die Wissenschaft, auch das Umweltbundesamt fragt uns Schädlingsbekämpfer, ich will nicht sagen in regelmäßigen Abständen, aber wenn nicht wir, wer kommt schon an Ratten ran? Da war eben unter anderem eben dies Jahr auch die Frage, ob wir wieder liefern können, und die Berliner Schädlingsbekämpfer versuchen das denn.
Die Berliner Bezirke haben ja kürzlich erst wieder ein übermäßiges Vogelfüttern kritisiert. Manche wünschen sich sogar ein Taubenfütterungsverbot für Berlin. Führt so etwas zum Anstieg der Rattenpopulation?
Ja, unbedingt. Also ich will nicht sagen, dass der Opa, der mit seinem Enkelkind zum Schwanenteich geht und dort Enten und Vögel und von mir aus auch die Tauben füttert, dass das Riesenproblem ist. Weil immer bringt er seine kleine Brotkrumentüte mit und achten darauf, dass alt fertig wird. Aber wir schreiben so viele Mängelmeldungen an unsere Auftraggeber über Vogelfütterung, und das können Sie erleben. Gehen Sie in großen Hauptstraßen, wo man so eine Fütterungsplätze kennt, in Mitte. Also ich selber erlebe es, als erstes wird gefüttert, danach kommt als erstes die Ratte und danach kommt die Taube, beziehungsweise Taube und Ratte sitzen da am selben Futterplatz, und es ist eben einfach zu viel. Um Himmels Willen, man soll die füttern, ich glaube, so ja der Nabu sagt, zu manchen Jahreszeiten ist das vielleicht so ja gut, auch für die Vögel, ja, aber dann muss man das bitteschön so gestalten, dass es nicht unbedingt Riesenverstecke sind, Flächen sind, die man nicht reinigen kann, und bitteschön, der füttert, soll auch anschließend wieder reinigen, dass da nicht liegen bleibt, aber dafür sind die Herrschaften dann scheinbar ja auch nicht bereit. Wir haben Futterplätze, wo Rattenbekämpfung laufen, ja, und dann wird dort gefüttert. Und zum Schluss ist ein Riesengeschrei, dass vielleicht so ja ein Vogel stirbt, weil vielleicht Rattengift ausgewühlt wurde oder beim Nagen Rückstände entstanden sind. Das wollen wir auch nicht. Wir wollen nicht, dass ein Vogel stirbt. Wir wollen aber auch nicht, dass die Rattenpopulation in Mitte, in dicht besiedelten Bezirk oder auch in Hellersdorf-Marzahn eben immens zunimmt und damit die Gesundheitsgefahr für uns Menschen besteht.
Sie haben anfangs gesagt, manchmal würden Sie die Ratten schon gerne irgendwo hinfahren, weil Sie auch eine gewisse Beziehung über all die Jahre zu ihnen aufgebaut haben. In Asien stehen Ratten ja für Weisheit, für Reichtum. Warum ist Ihr Image aber bei uns so angekratzt?
Ja, weil sie eben diese Krankheiten übertragen. Und wenn Sie mal zurückgehen an die Zeit des Rattenfängers oder wo wir die Pest hatten, man hat damals immer nur von der Ratte geredet als diesem bösen Tier, was uns die Pest gebracht hat. Nee, hat's ja nicht. Die Ratte war auch bloß der Fuhrunternehmer für den Floh. Denn der Floh hat uns Menschen ja mit der Pest infiziert und die weitergegeben. Natürlich hat die Ratte das Ganze betrieben, indem sie den Floh überall hingebracht hat zu uns Menschen. Und darum ist die Ratte eben vollkommen fehl am Platze, wenn sie eben bei uns in urbanen Wohnbereichen auftauchen. In einer Großstadt sieht man die Ratte sofort in Zusammenhang mit Müll, Deponien, Abwasser und das in meiner schönen Wohnung. Nein.
Herr Heising, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Zu Gast in den Wissenswerten Mario Heising. Er ist Kammerjäger, Experte in der Bekämpfung von Ratten und im Deutschen Schädlingsbekämpferverband erster Vorsitzender des Landesverbandes Berlin-Brandenburg. Unser Gespräch können Sie in der ARD-Audiothek nachhören. Danke fürs Zuhören. Ich bin Axel Dorloff.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.